Liebe Gemeinde, wenn da die Türen so aufgehen und ich denke, es ist doch vorher schon kalt hier drin, wann ist Corona endlich vorbei? Ich erinnere mich noch gut, Anfang März, Matthäusemarkt. Irgendwie hat man täglich überlegt, wird es wohl weitergehen oder wird er abgebrochen? Dann am 15. März der Lockdown. Es hieß bis nach den Osterferien, eine damals gefühlt unendlich lange Zeit, wie lange das gehen soll, ohne Schule auch. Und dann kam die Corona-Schutzordnung für Gottesdienste. Ich weiß noch, wie Thomas Rufer mich ungläubig angeguckt hat. Was, bis 14. Juni? Unglaublich, so lange. Und dann wurden die Schulveranstaltungen bis Ende der Sommerferien abgesagt. Und jetzt, 4 Wochen im November, wann endlich wird es vorbei sein? Wann endlich ist wieder alles so wie früher? Wann endlich ist wieder normal? Vielleicht denken Sie solche Gedanken auch. Und ganz schnell kann man da resigniert werden, wenn man die Augen öffnet und jeden Morgen in der Zeitung so die ersten und dann auch weiter hinten, wo die Zahlen genau stehen, liest. Aber Krisen gibt es schon immer. Es gibt nämlich auch noch viele andere. Beispielsweise fragt sich jemand, der arbeitslos geworden ist, wann gehöre ich endlich wieder dazu? Wie lange dauert es noch, bis ich eine neue Stelle finde? Oder wer Liebeskummer hat, denkt vielleicht, wann kann ich endlich wieder glückliche Paare ertragen? Wer krank ist, überlegt vielleicht, wie lange bin ich noch außer Gefecht gesetzt? Wann läuft mein Leben wieder normal? Und wer einen Menschen verloren hat, will wissen, wann kann ich endlich wieder aufhören zu weinen? Wie lange dauert es noch, bis sich mein schweres Herz wieder leichter anfühlt? In Krisenzeiten fühlt man sich fremd im eigenen Leben, in der eigenen Haut. Meint, am falschen Ort zu sein oder im falschen Film mitspielen zu müssen. Wie lange wird es noch dauern? Das haben sich auch die Israeliten in der tiefsten Krise ihres Volkes gefragt. Was war passiert? Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Babylonische Truppen haben die Israeliten geschlagen und Jerusalem erobert. Und der babylonische König Nebukadnezar weiß, wie er der feindlichen Stadt am meisten schaden kann, nämlich er kassiert und deportiert die Oberschicht, die handwerklich und geistige Oberschicht. Menschen mit Wissen und Können siedelt er dann in Babylon an. Und er ist klug, er zeigt sich nämlich großzügig. Die neuen Bürger bekommen Wohnungen und Arbeit, genießen sogar Religionsfreiheit. Und so schlecht ist es ja in Babylon auch gar nicht. Wissenschaft und Technologie sind hochentwickelt, die Landschaft ist wunderschön, aber die Israeliten sitzen by the rivers of Babylon und jammern. Sie sehnen sich nach der unbeschwerten Vergangenheit, wollen zurück in ihr altes Leben, vermissen ihre Heimat, ihren Kirchturm, den Tempel in Jerusalem. Bald wird alles gut werden, bald werden wir wieder in Jerusalem sein, bald wird alles wie früher, das behaupten einige, versuchen damit gute Stimmung zu verbreiten, darunter bedenklicherweise auch Propheten. Aber Jeremia weiß es besser. 70 Jahre wird es dauern. Bei uns hoffentlich nicht, aber damals. Die Deportierten glauben den Beschwichtigern allzu gerne, so wie wir uns in den Krisen unseres Lebens auch gerne beschwichtigen lassen. Hört man gerne, wenn man gesagt bekommt, bald bist du wieder auf den Beinen, bald hast du wieder Kraft. Und Mütter sagen ja aus gutem Grund auch den Kindern, wenn sie auf den Schoß nehmen, wenn sie gefallen sind, bald tut's nimmer weh. Die Zeit heilt Wunden, wissen wir Erwachsenen einander zuzusagen. In dieser Situation erreicht die Israeliten nun einen Brief des Propheten Jeremia, der in Jerusalem zurückgeblieben ist. Wir haben ihn als Schriftlesung gehört. Und Jeremia schreibt anders. Er mutet den Menschen ganz schön was zu. Nein, prophezeit er, ihr kommt nicht so schnell zurück. 70 Jahre wird das Exil noch mindestens dauern, knappe 3 Generationen. Erst eure Enkel werden es erleben, ihr nicht mehr. sind harte Worte. Mit dieser Krankheit musst du leben. Deine Trauer wird dich ein Leben lang begleiten. Arbeit wirst du in deinem Alter nicht mehr finden. Es ist Zeit, die Realität zu akzeptieren. Corona wird uns noch lange begleiten. Jeremia aber bleibt nicht bei solchen Worten stehen. Er verheißt ihnen, Gott ist auch jetzt da. Wir haben diesen Satz schon oft gehört. Und vielleicht denken Sie, kann sie sich nicht mal was Besseres einfallen lassen da vorne? Vielleicht können wir sowas gar nicht mehr hören und noch weniger glauben. Für die deportierten Israeliten war dieser Satz revolutionär. Gott war im Tempel, in ihrem Denken, in Jerusalem, in ihrem Land, und ohne Tempel war Gott nicht denkbar. Und darum war mit dem Zerstören des Tempels auch ihnen ihr Glaube genommen. Seht her, hatten die Babylonier dann auch groß triumphiert, euer Gott ist besiegt, den könnt ihr vergessen. Jeremia aber sagt, Gott ist da, auch in der Fremde. Sucht ihn da, wo ihr seid. Er wird sich finden lassen. Er ist nicht gebunden, weder an einen Ort, noch an eine Kirche, noch an eine bestimmte Form. Er ist bei euch, in eurer Wohnung, in euren Häusern. Ja, vielleicht, hoffentlich sogar in euren Herzen. Und dann wird er ganz konkret. Er sagt, richtet euch ein an dem Ort, an dem ihr jetzt seid. Lebt in der Gegenwart. Natürlich kann man sich gerne einreden, dass früher alles besser war oder dass irgendwann in Zukunft mal wieder alles gut sein wird, aber das hilft jetzt nicht weiter. Lebt da richtig und bewusst, wo ihr seid, sagt Jeremia, verliert aber nicht das Ziel aus den Augen. Ihr habt alle eine andere Bestimmung, eine größere Hoffnung als zu bauen, zu pflanzen und den Alltag zu überleben und gestalten. Er sagt, kümmert euch umeinander. Bewahrt die Sehnsucht nach Friede, nach Heil, nach Glaube, nach Gott in euch. Gebt nicht auf. Mehr als 2500 Jahre liegen diese Worte zurück. Und doch höre ich Jeremias Worte, als stünden sie heute am besten Fall morgen in der Zeitung. Und nicht, wie viel Zahlen wir jetzt schon wieder übers Wochenende erworben haben. Wir sind ganz schön aus der Kurve geflogen. Unglaublich, was uns alles in den letzten Monaten zugemutet wurde. Und diese Sehnsucht, es soll doch endlich mal vorbei sein, spüre ich in jedem Winkel. Und Jeremia sagt, suchet der Stadt Bestes, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Und dann auch ganz konkret, zeugt Kinder. Lebt, als wäre alles ganz normal. Und dann setzt er noch eins drauf. Betet für die Menschen zum Herrn. Denn wenn es der Stadt und den Menschen in der Stadt wohl geht, so geht es auch euch selbst wohl. Da steht nichts von Rebellion. Da steht auch gar nichts von Resignation. Da steht viel von macht das Beste daraus. Steht füreinander ein im Gebet. Fügt euch. So reden und denken kann man nur, wenn man glaubt, dass Gottes Wege mit dem Volk weitergehen, als man im Moment sehen kann. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung, sagt Gott deshalb am Ende dieses Jeremia-Briefes, wenn auch nach meiner Zeitrechnung und nach meinen Maßstäben. So mag er vielleicht ergänzt haben. Also kein leichtfertiges Kommen wird schon wieder, Kopf hoch, sondern die Zusage, am Ende wird es gut, auch wenn diese Hoffnung noch einen langen Atem braucht. In Vorbereitung dieser Predigt habe ich von einem angeblich wissenschaftlichen Experiment in Amerika gelesen. In diesem Experiment ging es um Schokolade, die bekanntlich ja im Gehirn solche Serotonine aktiviert und uns glücklich macht. Es sollte untersucht werden, ob dieser Effekt noch optimiert werden kann. An die Probanden wurde völlig gleich aussehende kleine Schokoladentäfelchen mit gleichem Inhalt verteilt. Was die Probanden aber nicht wussten, war Folgendes: Ein Teil der Schokolade war im Kloster gewesen. Die Mönche waren gebeten worden, die Täfelchen beim Beten und Meditieren zwischen sich zu legen und zu denken, der Mensch, der diese Schokolade isst, soll körperlich und seelisch gestärkt werden und eine ganz besondere Kraft Gottes spüren. Eine Gruppe bekam die Schokolade, eine andere die quasi unbebetete, unbehandelte. Und dann mussten die Probanden anhand von Fragebögen ihre Stimmungen beschreiben. Und das Ergebnis, sie denken sich, es war eindeutig, ob man es glauben möchte oder nicht. Wohlbefinden und gute Laune war bei den Menschen, die die Klosterschokolade, nenne ich sie mal, bekommen hatten, wesentlich besser als die, die nur die normale Schokolade bekommen haben. Als ich das gelesen habe, dachte ich, kann das sein? Kann ich das in der Predigt bringen? Ich habe es ein paar Tage hin und her bewogen, den Gedanken, die Überlegungen. Sie sehen das Ergebnis. Es hat mich nämlich nicht losgelassen, dieses Experiment, das in Amerika angeblich durchgeführt wurde. Weil irgendwann dachte ich, und was, wenn es stimmt? Wollt ihr vielleicht auch mal in der kommenden Woche so einen Versuch starten? Für eine ganz bestimmte Sache beten und schauen, ob es einen Unterschied macht? Ich weiß, dass wir schon mit menschlichen Gedanken und guten Wünschen ganz schön viel bewirken können. Wie gelassen und froh können wir leben, wenn wir uns auf Gottes gute Gedanken und seinen Segen verlassen könnten und glaubten und wüssten und wirklich spürten, dass er seinen Frieden und seine Hoffnung wirklich in uns hineinlegt? Dietrich Bonhoeffer hat in einer Predigt zu unserem Text Folgendes gesagt. Sie können es an der Wand mitlesen. Den Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er 100-mal irrt. Er ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben lieber an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Jeremia verheißt uns: Ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, sagt Gott, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen.